Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Freitag mit Annabel Brockhus. Guten Morgen. Die Teilung von Zypern sorgt kaum noch für Schlagzeilen, außer jetzt zum 50. Jahrestag.
Die Öffentlichkeit lässt sich oft täuschen von der Ruhe auf Zypern. Aber man darf sich da nicht täuschen. Dies ist ein frozen Konflikt, ein eingefrorener Konflikt. Auf beiden Seiten der Pufferzone stehen Zehntausende bewaffnete Soldaten und der Konflikt ist ungelöst.
Das sagt ein Sprecher der UN-Blauhelme auf Zypern, denn die Blauhelme patrouillieren immer noch regelmäßig in der Pufferzone zwischen Nord und Süd. Was diese Teilung für die Menschen auf Zypern bedeutet, ist heute ein Thema bei uns. Außerdem Carles Puigdemont, der bekannteste Separatistenführer Kataloniens, war seit Jahren nicht in Spanien, weil er eine Festnahme fürchten musste. Mit dem Amnestiegesetz sollte sich das ändern, doch die Gerichte ermitteln weiter gegen ihn. Zunächst geht es aber in die Ukraine. So viele Menschen gelten in der Ukraine aktuell als vermisst. Diese Zahl hat das Innenministerium diese Woche veröffentlicht. Unter den Vermissten sind Soldaten, die an der Front gekämpft haben, Menschen, deren Dörfer von russischen Truppen besetzt wurden, oder auch Ukrainerinnen und Ukrainer, die auf der Flucht von ihren Familien getrennt wurden. Dass Menschen im Krieg vermisst werden, Angehörige nicht wissen, wo sie sind, ob sie überhaupt noch leben, ist Teil von verschiedenen Kriegen und Konflikten weltweit. Und immer wieder stellt sich die Frage, kommen die Vermissten wieder? Über dieses Thema habe ich vor der Sendung mit Ivan Hajvanovic gesprochen. Er ist Journalist in Kiew und wir sprechen seit 2,5 Jahren regelmäßig über den Kriegsalltag in der Ukraine. Ich wollte von ihm wissen, wann er die ersten Vermisstenmeldungen gesehen hat.
Die ersten Vermissten, von denen ich persönlich hörte, waren die Zivilisten. Damals im April 2022 reiste ich durch die Region Kiew und sammelte Material für einen Beitrag. Und im Dorf Andriivka, das ist in der Nähe von Borodjanka, wurde mir erzählt, dass die Russen während der Besatzung einheimische Männer hingerichtet haben und mehrere mitgenommen hätten. Und dann wusste man über diese verschleppten Männer nichts.
Ab wann gilt denn ein Mensch im Krieg als vermisst?
Eigentlich nachdem ein Verwandter einen Antrag stellte an die nationale Polizei oder nachdem das Verteidigungsministerium oder Streitkräfte darüber berichten. Deswegen glaube ich, dass es in der Tat mehr vermisste Personen gibt, als berichtet worden ist oder die in dieses Register eingetragen worden sind. Weil zum Beispiel ist es bekannt geworden, dass vor kurzem ukrainische Streitkräfte einen Platzdarm auf dem linken Ufer von Dnipro in Cherson-Region verlassen haben und laut Berichten von Medien mit Berufung auf Polizei, auf die ungenannten Quellen, gibt es so etwa 800 ukrainische Soldaten vermisst. Aber das Ministerium bestätigt das offiziell nicht.
Wie kann es denn eigentlich passieren, dass auch Soldaten vermisst werden? Die haben ja feste Einheiten. Es ist eigentlich klar, an welchen Orten sie stationiert werden.
Im Kampf. Wenn die Kämpfe toben, dann werden die Soldaten entweder in Gefangenschaft genommen oder werden getötet. Und es ist nicht immer möglich, die Leichen zu finden. Deswegen arbeiten mehrere Sondereinheiten, die Truppen, die nach Leichen der gefallenen Soldaten suchen. Und erst danach, als die Leiche gefunden wird, wird das identifiziert. Und wenn identifiziert, wird bestätigt, dass es nicht ein vermisster Soldat, sondern ein gefallener Soldat ist. Und wiederum nennt russische Seite die Namen von Gefangenen an die Ukraine nicht.
Was ist denn die größte Gruppe der Vermissten? Sind das Soldaten oder sind es tatsächlich die Zivilisten?
Auf jeden Fall denke ich, das sind Militärangehörige. Zum Beispiel, wenn man auf Facebook zu einer Gruppe nach Vermissten searcht und es gibt mehrere solche Gruppen, die Dutzende und Hunderttausende Teilnehmer umfassen, eine der Gruppe zählt sogar 500.000 von Teilnehmern, ja, die diese Gruppe besuchen und nach Vermissten suchen. Also in diesen Gruppen gibt es meistens die Anfragen, Veröffentlichungen auf die Suche nach Angehörigen, die während ihres Dienstes als Militär verschwunden sind und als vermisst gelten. Dies wird auch Daten zur Identifizierung von Personen bestätigt, die als vermisst galten und dann identifiziert wurden. In der Regel handelt es sich entweder um unsere Kriegsgefangenen oder um gefallene Soldaten.
Sie haben das schon gesagt, es werden auch Menschen identifiziert, es werden Kriegsgefangene von Russland wieder an die ukrainische Armee übergeben. In der vergangenen Woche waren das 95. Dadurch variiert diese Zahl der Vermissten auch immer. Ich habe es gesagt, im Moment sind es 42.000. Es waren zwischendurch aber auch schon mal über 50.000. Wer hilft denn den Angehörigen dabei, diese Vermissten zu suchen und dann auch zu finden?
Das ist eigentlich ein Problem, ne? Da ist kein sozusagen einziges Fenster gibt, an das sie die Angehörigen wenden können. Somit werden Fragen vermissten Personen vom Innenministerium bearbeitet. Und das sind die meisten Fälle, weil auch ein Beauftragter für vermisste Personen ist ein Beamter des Innenministeriums. Aber damit beschäftigt sich auch das Verteidigungsministerium und das Koordinierungshauptquartier für die Behandlung von Kriegsgefangenen. Und es gibt auch das Nationale Informationsbüro, das vom Ministerium für Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete koordiniert wird. Also in der Tat wenden sich die Angehörigen, die Verwandten an mehreren Behörden und stellen die Anträge, Anfragen, auch die gleichen Anfragen. Und das dauert. Und gleichzeitig aber suchen sie auch sozusagen auf eigene Regie in Netzwerken, in Messengers, wenn sie hören, dass ein ukrainischer Gefangener ausgetauscht worden ist, dann wenden sie sich und suchen ihn, um zu fragen, ob er etwas von ihren Verwandten, also Angehörigen, weiß und ob irgendwelche Informationen gibt von Personen, die in der gleichen Ortschaft, an der gleichen Frontlinie gekämpft haben.
Sie haben es gesagt, viele Menschen versuchen es über die sozialen Medien. Es gibt Telegram-Kanäle, wo man sich austauschen kann. In einigen Städten gibt es auch Plakatwände mit Bildern und Steckbriefen von Vermissten. Haben Sie sowas auch schon in Kiew gesehen?
Ehrlich gesagt, in Kiew hat es mir nicht aufgefallen. Aber ich glaube auch nicht, dass diese Plakaten an den Wänden so effizient sind. Menschen werden in der Regel in besetzten Gebieten vermisst oder wo die Kämpfe toben. Dort in diesen Gebieten kann es ich mir vorstellen, aber ansonsten effizienter wird über soziale Netzwerke zu suchen, glaube ich.
Sagt der ukrainische Journalist Ivan Havanovich. Wir haben über die aktuell 42.000 vermissten Ukrainerinnen und Ukrainer gesprochen. Wir reden von Amnestie, wenn ein Staat oder eine Regierung darauf verzichtet, Menschen für ihre Straftaten zur Verantwortung zu ziehen. Dadurch wird weder die Schuld noch ein Urteil beseitigt, aber die Amnestie sorgt dafür, dass die Menschen frei sind, sich frei bewegen können. In Spanien wurde Anfang Juni ein solches Amnestiegesetz beschlossen und dadurch sollten alle, die sich an dem verbotenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien vor 7 Jahren beteiligt hatten, straffrei bleiben. Einige sollten auch aus dem Gefängnis freikommen können. Viele Spanierinnen und Spanier waren damit nicht einverstanden und haben gegen das Gesetz demonstriert. Unter den Demonstranten waren auch Richter. Und einige von diesen Richtern versuchen nun, das Amnestiegesetz zu umgehen. Wie sie das machen, berichtet Hans-Günther Kellner aus Madrid.
Für Pablo Simón ist klar, ein Teil der spanischen Justiz versuche, den katalanischen Separatisten die vom spanischen Parlament beschlossene Amnestie zu verweigern, sagt der Politologe von der Carlos III Universität in Madrid. Die Gerichte fällen ihre Entscheidungen nicht zufällig. Wenn sie zum Beispiel genau dann Ermittlungen wegen Terrorismus oder Hochverrats aufnehmen, während im Parlament das Amnestiegesetz verhandelt wird. Oder wenn sich Ermittlungen in die Länge ziehen. Das hat politische Ziele, daran besteht kein Zweifel. So gab der Untersuchungsrichter Joaquín Aguirre aus Barcelona am 29. Januar den deutschen Tagesthemen ein Interview über seine laufenden Ermittlungen gegen den ehemaligen katalanischen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont. Am Abend vor den ersten Beratungen im spanischen Parlament über das Amnestiegesetz.
Es geht um den direkten russischen Einfluss auf den Prozess der Unabhängigkeit Kataloniens, mit dem Ziel, Russlands zunächst die spanische Demokratie zu destabilisieren und dann eine Hintertüre zu öffnen, um alle liberalen Demokratien des westlichen Europas zu infiltrieren.
Sonst sind Untersuchungsrichter in Spanien eher wortkarg. Zu Recht. Sie könnten die Unschuldsvermutung gegenüber den Betroffenen verletzen, sagt der spanische Verfahrensrichter Jordi Nieva, den Eindruck erwecken, parteiisch zu sein. Inzwischen hat der übergeordnete Gerichtshof von Barcelona befunden, Untersuchungsrichter Aguirre sei zuletzt zu keinen neuen Erkenntnissen gekommen. Er solle den Fall entweder zur Anklage bringen oder zu den Akten legen. Bislang ist er der Aufforderung nicht nachgekommen. Jurist Jordi Nieva hält die Faktenlage für dünn.
Derseits basiert alles auf informellen Gesprächen zwischen einem Unabhängigkeitsanhänger und russischen Kontakten auf niedriger Ebene. Ganz zu schweigen von den Tonaufnahmen, in denen der Richter einräumt, dass seine Ermittlungen die Regierung stürzen werden.
Nieva meint damit den Mitschnitt eines Telefonats, das Anfang Juli öffentlich wurde. In dem Telefonat sagt der Richter Aguirre, ihm sei es zu verdanken, wenn das Amnestiegesetz nicht umgesetzt werden könne. Aguirre erklärte nach der Veröffentlichung, die Aufnahme sei manipuliert. Immer neue Ermittlungen werden gegen Puigdemont und seine Mitstreiter aufgenommen, wegen besonders schwerer Straftaten, die von der Amnestie ausgeschlossen sind, zum Beispiel wegen Terrorismus. Nieva hält das für konstruiert.
Die Richter mussten eine verzerrte und übertriebene Schilderung aufbauen, um zu verstehen, dass es sich um Terrorismus handelte, weil es bei den Zusammenstoßen mit der Polizei einige Zwischenfälle mit den Zäunen oder Feuerlöschern gab. Eine derartige Demonstration als Terrorismus einzustufen, verstößt gegen die Mindeststandards der Rechtsstaatlichkeit.
Wegen eines Verfahrensfehlers mussten die Gerichte die Terrorermittlungen erst vor wenigen Tagen einstellen. Der Jurist nennt aber noch ein weiteres, aktuelles Beispiel. Der oberste Gerichtshof wirft den Separatisten vor, Steuergelder veruntreut und sich dabei persönlich bereichert zu haben. Allerdings, sagt Nieva, habe dasselbe Gericht diesen Vorwurf in ähnlichen Fällen bereits 2019 entkräftet. Nieva ist kein politischer Aktivist, sondern gilt als zurückhaltender Jurist, der sich in spanischen Zeitungen immer wieder besorgt über die rechtsstaatlichen Prinzipien in seinem Land zeigt.
Wenn ein Gericht genau das Gegenteil von dem sagt, was der Gesetzgeber anordnet, ist das ein klarer Verstoß gegen die Gewaltenteilung.
Dass sich die betroffenen Richter selbst verantworten müssen, weil sie die Amnestie und damit ein vom Parlament beschlossenes Gesetz boykottieren, hält der Politologe Pablo Simón jedoch für unwahrscheinlich. Das ist auf der einen Seite schwer zu beweisen und auf der anderen Seite sind es ja Richter, die andere Richter kontrollieren. Da gibt es ein stilles Einverständnis, sich nicht gegenseitig weh zu tun. Und es gibt ja auch fast keine Sanktionen gegen Richter.
Einige spanische Richter wollen den katalonischen Separatisten keine Amnestie gewähren und ermitteln weiter, wie Hans-Günther Kellner berichtete. seit 50 Jahren ist Zypern geteilt, in Nord und Süd, in die griechisch geprägte Republik Zypern, die Teil der EU ist, und die türkische Republik Nordzypern, die nur von der Türkei als Staat anerkannt wird. Diese Teilung entsteht, weil sich im Juli 1974 griechische Zyprer der Regierung in Athen anschließen wollen und daraufhin ein paar Tage später türkische Truppen die Insel besetzen. Die Folge also: griechische Zyprer werden aus dem Norden vertrieben, türkische Zyprer aus dem Süden. Heute leben nur noch ganz vereinzelt griechische und türkische Zyprer zusammen. Unser Korrespondent Christian Buttgereit hat einen Ort besucht, an dem das noch so ist.
Draußen brennt die Sonne bei fast 40 Grad an der Nordostspitze Zyperns. Drinnen im Rum-Café herrscht ein angenehmer Luftzug. Rum ist das türkische Wort für griechisch. Den griechischen Kaffee serviert Ömer aus kleinen Tassen mit dem Aufdruck Sultan. Ömer, 51, ist einer der Siedler, die vor Jahren aus der Türkei nach Nordzypern kamen.
Im Süden war ich noch nie. Uns Siedler vom türkischen Festland lässt die griechische Seite nicht rüber. Dabei bin ich sehr neugierig und würde das dort gerne mal sehen.
Ömer, Chef und Inhaber des Rum-Cafés, heißt Josef Fides. Der 57-Jährige ist Grieche. Obwohl er auch im Süden leben dürfte, nennt er den türkisch verwalteten Norden sein Zuhause.
Wir leben hier zusammen, die Leute sind gut, es gibt keine Probleme. Wir sind hier gemeinsam aufgewachsen, wir unterscheiden hier nicht zwischen Türken und Griechen.
Trotzdem ist es kompliziert auf Zypern und das nicht erst seit dem 20. Juli 1974.
The first of the Turkish troops have landed in Cyprus.
Der Landung der türkischen Streitkräfte, die der BBC-Reporter schildert, ging ein Putsch der zyprischen Nationalgarde voraus. Ihr Ziel: Zypern sollte ein Teil Griechenlands werden. Die Türkei besetzte daraufhin den Norden, angeblich um türkische Zyprer vor Übergriffen zu schützen. Nach 5 Tagen war der Putsch beendet und die Ordnung wiederhergestellt, doch die türkischen Soldaten blieben. Seitdem wurden Hunderttausende Zyprer umgesiedelt, griechische vom Norden in den Süden und türkische umgekehrt. Nur in 2 Dörfern leben griechische und türkische Zyprer auch heute noch zusammen. Eines davon ist Dipkapas oder auf Griechisch Risokapasu. In dem 3000-Seelen-Nest haben die einen das Rum-Café und ihre Kirche, die anderen das Çay-Evi und die Moschee. Jeden Mittwoch rollt ein LKW-Konvoi der Vereinten Nationen ins Dorf. Ausgeladen werden Grundnahrungsmittel wie Reis und Nudeln, aber auch Gasflaschen und Ölfässer. Nichts, was es nicht auch im Norden zu kaufen gäbe, nur in diesem Fall mit griechischer Aufschrift und umsonst. Absender ist die Regierung der Republik Zypern. Empfänger sind die rund 250 Griechen, die heute noch hier leben. Sie erhalten zusätzlich 300 Euro pro Monat. Nicht alle Zypern-Türken sehen das gerne. Ahmet Tahtagioglu ist Generalsekretär der Liberalen Volkspartei und war schon selbst einige Male mittwochs in Dipkapas.
Natürlich ist diese Hilfe politisch zu sehen. Die Empfänger sollen daran erinnert werden, dass sie griechische Zyprer sind.
Tahtagioglus Parteibüro ist nur wenige Meter von der Pufferzone entfernt, die Nikosia zur letzten geteilten Hauptstadt der Welt macht. Jenseits der Grenze liegt das Büro von Menelaos Menelau, dem Chefverhandler in der Zypernfrage auf Seiten der Republik Zypern. Er hält die Hilfslieferungen für seine Landsleute im Norden für notwendig.
Diese Menschen leben dort nach wie vor unter den Umständen einer Besatzung und sie müssen geschützt werden. Es gibt aber auch noch einen symbolischen Aspekt, nämlich, dass diese Situation überwunden werden muss.
Anläufe, die Teilung Zyperns zu überwinden, gab es immer wieder in den vergangenen Jahrzehnten. Alle scheiterten, zuletzt die Verhandlungen im schweizerischen Crans-Montana 2017. Hauptstreitpunkte: die Rückgabe von Grundstücken, die Bodenschätze vor der Küste und die zukünftige Verwaltungsform. Zu Beginn dieses Jahres hatte UN-Generalsekretär Antonio Guterres die ehemalige Außenministerin Kolumbiens Maria Angela Holguín beauftragt, auszuloten, welche Chancen erneute Gespräche zur Überwindung der Teilung Zyperns hätten. Kurz bevor ihr Mandat Ende Juli ausläuft, äußerte sie Zweifel, dass es auf höchster politischer Ebene eine gemeinsame Basis für neue Gespräche gäbe. Trotzdem erwartet der griechisch-zyprische Chefverhandler Menelaos Menelau, dass Guterres bald einen neuen Anlauf nimmt.
Und mit diesem Blick nach Zypern von Christian Buttgereit endet Europa heute. Mein Name ist Annabel Brockus und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Freitag.